Dankeschön.
Wollt ihr wissen, was...
Eins, ein.
Ah. Wollen wir mal die Techniker segnen da hinten, ja? Machen einen schweren Job da. Vielen Dank. René, könntest du mal kommen mit deinem Gast? Hugo. Hugo, René und Hugo. Okay. Na, kommt. Das ist Hugo, das ist René und René hat euch etwas Tolles zu erzählen und Hugo auch.
Entschuldigung. Hugo, komm da her. Ich glaube, es ist okay, wenn ich Schriftdeutsch spreche für die Übersetzer. Schweizerdeutsch. Okay, Schriftdeutsch. Okay, gestern hat ja Walter aufgerufen. Die Leute sind nach vorne gekommen, sind hier gestanden. Hugo stand vor mir. Walter hat gesagt, in dem Heilungsgebetsmoment hat er gesagt, legt doch den Leuten die Hände auf. Und ich durfte Hugo die Hände auflegen. Walter hat gesagt, jetzt nehmt ihr Autorität über die Krankheit. Und was bei Walter war, was bei Hugo war, hat er mir gesagt, er hatte hier Schmerzen. Stimmt das, Nacken?
Ja, ja.
Im Nacken Schmerzen. Und du hattest noch was, nämlich bei dem Ohr hattest du was?
Ja, sehr starken Tinnitus.
Okay, wisst was Tinnitus ist? Wie lange hattest du den Tinnitus?
Es gibt da eine Vorgeschichte. Es sind bald 40 Jahre, seit ich einen Auffahrunfall hatte. Und wie das damals war, derjenige, der in mich hineingefahren ist, der hat sein Auto angeschaut und ich hatte dann 40 Jahre diese Beschwerden. Und da waren unzählige Therapien, ich wurde als Simulant und so weiter bezeichnet. In der letzten Zeit war der Tinnitus und jetzt gerade gestern, vorgestern, fast unerträglich. Unerträglich. Und jetzt zu gestern Abend. René hat mir die Hand aufgelegt am Nacken und ich hatte eine wunderbare Wärme, also wirklich wunderbare Wärme verspürt. Und ich habe sofort gemerkt, das hat sich etwas verändert. Und beim Tinnitus, ich habe das vorher Walter gesagt, das habe ich seit gestern vergessen. Und ich proklamiere jetzt, dass ich in Jesu Wunden geheilt bin.
Vielen Dank, ihr beiden. Euch geht's gut, ja? Ja, in der Gegenwart Gottes geht's immer gut. Amen. Wer hat Tinnitus-Probleme hier? Es gibt einige, die Tinnitus-Probleme haben. Könnt ihr bitte aufstehen, wenn euch das nichts ausmacht? Ja. Mindestens 7 habe ich bekommen, aber es sind mehr. Okay, könnt ihr Hände, die ihr da drum sitzt, könnt ihr die Hände auf sie legen? Und könnt ihr einfach diesem Tinnitus befehlen, im Namen Jesus zu gehen? Und ihr anderen könnt ihr eure Hände ausstrecken und sie segnen? Ja. Die Kraft Gottes ist hier. Ein Name für Gott ist Yahweh Rapha. Der Herr, der permanent heilt. Der gar nicht anders kann als permanent heilen. Und wir setzen diese Heilungskraft jetzt frei in dem Namen Jesus. Und alle Ursachen von den Tinnitus-Problemen müssen weichen im Namen Jesus. Und wir proklamieren den Sieg Jesu über euch. Eine Veränderung, Erneuerung, Heilung in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. So, bei manchen sofort Besserung im Laufe des Abends, wenn ihr nach Hause geht. Fangt an zu danken, dass der Herr euch berührt hat. Ist immer das Beste, dass man das sofort tut. Und dieser Name für Gott, Yahweh Rapha, ich liebe den so sehr. Dass Gott 24 Stunden da ist und andauernd Heilungswellen sendet. Und dann steht im Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort und heilte mich und wir wurden gesund. Lasst uns wegkommen von unseren Vorstellungen, wie das so zu laufen hat. Lasst uns mal ganz wegkommen davon. Ich werde es nie vergessen, wie wir auf unserem Gebetsberg eine Reihe von Veranstaltungen hatten. Und wir hatten ein großes Zelt aufgebaut. Wir hatten in zwei Sommern fast 40.000 Leute über dem Sommer da. Könnt ihr euch vorstellen, was in unserer Straße los war? Wir mussten echte Parkplatzprobleme bewältigen. Und sie kamen von überall her, aus dem ganzen Land. Die Leute wurden gebracht mit der Ambulanz, mit dem Taxi. Und ich werde es nie vergessen, wie dieser Junge kam. Der Vater mit dem Jungen, er hatte einen 10-jährigen Jungen bei sich. Und dieser 10-jährige Junge war von oben bis unten mit dieser Hautkrankheit. Wie heißt sie? Wie? Oh nee, die heißt anders. Neurodermitis, genau, danke. Neurodermitis war das, von oben bis unten war schrecklich anzuschauen und nichts hat geholfen, keine Salben, keine Arztbesuche, nichts hat geholfen. Wobei ich etwas sagen möchte, Ärzte sind gut, wir brauchen Ärzte, sie kämpfen an derselben Front wie wir auch, nämlich gegen die Krankheit. Und wir ermutigen die Leute auch bei uns immer wieder zum Arzt zu gehen und ihre Heilung bestätigen zu lassen. Was Gott tut, das werden schon Menschen auch bestätigen können. Amen. Wir brauchen keine komischen religiösen Glaubensklimmzüge zu machen. So, das sind ganz reale Dinge, in denen wir uns hier bewegen. Und da kam dieser Vater mit dem Jungen und mein Freund stand neben mir. Und der Vater kam mit diesem Jungen und sagte, kannst du mal für meinen Sohn beten, dass er gesund wird? Und dann sagte mein Freund, ja, das kann ich machen. Aber ich kann auch noch etwas anderes. Ich kann für ihn beten, dann wird es vielleicht besser. Ich kann noch etwas anderes. Ich kann ihn heilen im Namen Jesus. Was möchtest du? Und ich stand daneben. Oh. Ich war hellwach in einem Moment. Und der Vater sagte, ich möchte natürlich, dass mein Sohn geheilt wird. Dann sagte mein Freund, okay, wo kommst du her? Irgendwo aus dem Süden Deutschlands. Wo wohnst du da in Lüdenscheid? In dem und dem Hotel. Ja, dann geh mal jetzt mit deinem Sohn in das Hotel. Es war morgens, kurz vor der Morgenveranstaltung. Dann geh mal mit deinem Sohn in dein Hotel zurück und gib ihm eine ordentliche Dusche und lass ihn mal richtig abseifen und dann kommst du heute Abend wieder und bestätigst die Heilung. Das fand ich total gut, weil das war sowas von normal, sowas von unreligiös. Ich habe jetzt gedacht, der Vater flippt aus. Wir wollen ja alle nicht religiös sein, haben wir ja auch gerade gesehen. Wir sind alle so religiös manchmal und wir glauben so an so einen komischen Jesus manchmal, der gar nichts mit der Bibel zu tun hat. Deswegen habe ich gestern gesagt, wenn wir an Jesus glauben, wie die Schrift sagt, dann werden Ergebnisse kommen. Und wir müssen festmachen, dass wir an den richtigen Jesus glauben. Der Vater ging mit seinem Sohn und verließ die Veranstaltung. Und ich dachte, wow. Naja, der wird sich in sein Auto setzen, der wird denken, die Lüdenscheid sind völlig verrückt geworden, der wird nach Hause fahren und einen Frust haben. Abends kam er mit seinem Sohn wieder. Und sein Sohn war komplett geheilt. Bis auf eine Stelle hier unten am Fuß, da war noch eine kleine Rötung, aber er war vollkommen geheilt. Halleluja. Wir arbeiten viel mit Katholiken zusammen und wir erleben im Moment ganz viel Segen unter Katholiken. Und dann wurde ich neulich mal gefragt, als ich bei 30 wirklich hochrangigen Priestern und so, als ich da den ganzen Tag mit ihnen verbrachte und sie mich wirklich ausgefragt haben, so demütig wie ich kleine Kinder, und ich mir gedacht habe, ich wünschte mir die Hälfte der Demut in unserer Gemeinschaft, da hat dann auch jemand gefragt, irgendwann mal, als wir so alle aufgetaut waren, wie haltet ihr es denn in Lüdenscheid mit Maria? Auf die Frage habe ich nur gewartet und dann habe ich ihm gesagt, wir lieben Maria, wir schätzen Maria, wir ehren sie, die Maria, die war so gut drauf. Und er schaute mich an, was will er denn sagen? Und dann habe ich ihm gesagt, ich liebe diese Geschichte von dem ersten Wunder Jesu, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Das war so ein unreligiöses Ding, ne? Besucht eine Fete, eine Hochzeit, eine Party, da haben sie Alkohol getrunken, haben ziemlich aufgetankt, dann war nichts mehr da und dann wollen sie noch mehr von dem Zeug haben. Ist das religiös? Nö, überhaupt nicht. Das ist das Leben. Und dann kamen sie, wir brauchen mehr Wein und dann sagt Jesus, was geht mich das alles an? Aber er lässt sich auf die ganze Situation ein. Und dann bringen sie ihm leere Fässer und er sagt, füllt mal die Fässer mit Wasser. Und die gucken und denken, also mit Wasser wird auf dieser Party keiner zufrieden sein. Und dann kommt Maria und sie sagt, was er euch sagt, das tut. Habt ihr schon mal gelesen? Was Jesus euch sagt, das tut. Und das haben sie dann getan. Sie haben die Fässer mit Wein gefüllt und während sie die Fässer mit Wein füllten, der Speisemeister fand heraus, der beste Wein, der je da war. Und Jesus machte sich gar keinen Kopf, was daraus passieren würde oder was geschehen würde auf dieser Party. Aber was er euch sagt, das tut. Und oft redet Gott zu uns, aber wir tun nicht, was er sagt. Und das ganze Geheimnis des Glaubens, wirklich in die Fülle des Geistes zu kommen, in die Fülle der Kraft Gottes zu kommen, ist der einzige Schlüssel, den ich dafür kenne, ist Glaube und Gehorsam. Der Heilige Geist wird denen gegeben, sagen die Apostel, kurz nachdem Pfingsten stattgefunden hatte. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die glauben und die ihm gehorchen. Habt ihr schon mal gelesen? Die glauben und gehorchen. Ich kam da aus einer Überseereise nach Hause und musste gleich am nächsten Tag in einer Konferenz sprechen und so, das waren alles nette Christen, etwa 700. Aber ich kam in diese Versammlung rein, ich dachte, wenn die wüssten, wie es dir jetzt so geht, die ganze Nacht nicht geschlafen, ich hatte einen Jetlag. So, ich kam in die Versammlung rein und alles war sehr müde, sehr schwerfühlig. Sie hatten sich für ein Tagesseminar versammelt, etwa 700 an der Zahl. Und sie fingen an mit der Anbetung und ich dachte, oh wei, können auch mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Aber das war alles so irgendwie so zäh und dann war das vorbei und ich sollte sprechen. Ich kam auf die Bühne, da geht die Tür auf und da kommen da zwei junge Männer mit einem älteren Mann an Krücken. Die kommen zu spät zur Versammlung und sie wollten sich gerade irgendwo da hinten hinsetzen und irgendwo hatte ich den Impuls, sie nach vorne zu rufen und dann habe ich sie interviewt und habe den Vater gefragt, warum er an Krücken geht und er sagt, er hat einen Schlaganfall bekommen und er ist sehr gehbehindert und fast gelähmt und er braucht die Hilfe seiner Söhne, das waren seine Söhne und ich sagte zu ihm, könnt ihr mal mit ihm rausgehen, verlasst die Versammlung, habe ich ihnen gesagt, geht mit ihm raus und geht mit ihm so lange spazieren, bis er gesund ist und dann kommt ihr wieder. Das ist so normal wie nicht irgendwas, oder? Und wir denken immer, wenn die Kraft Gottes kommt, dann geht es fast so spooky zu. Ne? So, oh. Was wir manchmal so alles so veranstalten, um irgendwie die Gegenwart Gottes auf unsere Seite zu bekommen. Dabei ist er schon lange auf unserer Seite. Und je mehr Heiliger Geist da ist, je mehr die Kraft Gottes da ist, desto normaler werden wir. Ich glaube, dass Jesus sehr normal war, sehr natürlich war. Dass die Dinge geschahen und man hat sie fast gar nicht wahrgenommen. So, ich habe dann angefangen zu predigen und plötzlich geht dann die Tür auf, ungefähr nach einer halben Stunde. Da kommen die drei rein und der Mann trägt seine Krücken auf der Schulter und haben eine richtig gute Zeit. Kommen nach vorne, denken, sag, was ist denn mit euch passiert? Ja, wir haben gemacht, was du gesagt hast und das ist das Ergebnis. Er ist gesund. Halleluja. Und dann hatte ich einen weiteren Impuls. Ich habe sie gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nö. Und dann habe ich gesagt, dann nehmt ihn doch. Und tschum, flogen sie durch die Gegend. Das war in einer Baptistenversammlung. Das war gut. Die Gegenwart Gottes. Ich hatte eine Heilungsversammlung unten in Süddeutschland und dann merkte ich, wie während der Versammlung ging eine wirklich sehr alte und sehr gebrechliche Frau. Sie verließ die Versammlung und Christian war mit mir, mein Freund und Sekretär. Und ich sage, geh mal hinterher und tu was mit ihr, denn die war so gebrechlich. Und er ging hinter ihr her und dann kam er wieder zurück und dann sagte er, jetzt ist sie gesund. Ich sage, was hatte sie denn? Ja, die lebt im Pflegeheim. Die hatte einen Schlaganfall, die war über 90, die konnte nicht mehr sprechen. Und du hast gesagt, ich soll irgendwas tun, habe ich mich gefragt, was soll ich denn tun? Und dann habe ich mit der Frau gesprochen, habe ihr ein Wort zugesprochen und dann war sie gesund. Halleluja. Über 92. Er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn du so willst, kannst du jetzt dieses heilende Wort für dich empfangen. Bei uns in den Gottesdiensten, da sitzen sie dann manchmal so da. Aber nicht, weil sie komische Zuckungen haben oder komische Manifestationen, sondern die empfangen das Wort und dann fangen sie an, ein paar Glaubensbewegungen zu machen und plötzlich hörst du jemanden zu quietschen. Ah, ist weg! Es macht unheimlich Spaß, sowas. Und Gott möchte das viel mehr in unserem Leben ganz normal sehen, dass es normal ist, dass es nicht so außergewöhnlich ist. Heilungswunder waren im Leben Jesu normal, oder? Ganz normal. Er konnte irgendwie gar nicht anders. Ich werde nie die Geschichte von unserem Leiter vergessen, der jetzt unser Rehabilitationszentrum leitet in Lüdenscheid, seit über 30 Jahren. Er war viele, viele Jahre heroinabhängig. Und er war so abhängig, dass er sich versuchte umzubringen. Er kam in die Psychiatrie und so die ganze Karriereleiter eines Drogenabhängigen in dieser Zeit und hat seinen Eltern viel Sorgen gemacht. Er war ein stadtbekannter Junkie. Und er hat auf allen Vieren hat er gebettelt, wenn er auf dem Entzug war. Wie ein Hund ist er gekrochen durch die Straßen unserer Stadt, hat die Leute um Geld angebettelt, nur um seinen nächsten Schuss zu besorgen. Und dann hat er Jesus gefunden. Und er war in einem Augenblick frei. Denn Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Das ist seine Art, das ist sein Wesen, die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Er liebt es, Menschen zu befreien. Er sagt, wenn ihr seht, wie ich die Mächte der Finsternis durch den starken Arm, durch die Hand Gottes austreibe, dann dürft ihr wissen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und Jesus hat es auch sehr, sehr einfach gemacht. Er hat gar nicht lange rumgebetet und gar nicht lange rumdiskutiert und auch gar nicht gefragt, wie viel wohnen da und wie sind alle eure Namen. Er wusste, der Teufel lügt sowieso. Warum soll er sich auf das alles einlassen? Sondern hat einfach seine Kraft fließen lassen. Und dann mussten die Mächte der Finsternis weichen. Und so ist dieser Bernd in einem Augenblick befreit worden von seiner jahrelangen Heroinsucht. Und jeder hat damals proklamiert, einmal süchtig, immer süchtig, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Und er war mehr tot als lebendig. Er hat keinen Entzug gehabt, nicht einmal. Aber er hatte ein Problem. Er hatte eine Leberzirrhose. Und die Leberwerte waren extrem schlecht. Und er ist immer wieder zum Check gegangen und immer wieder zum Check. Und die Leberwerte wurden immer schlechter und immer schlechter. Und dann eines Tages sitzt er da und liest seine Bibel. Das fand also nicht in einer Heilungskonferenz statt. Da war kein gesalbter Gottesdienst, da war kein gesalbter Prediger. Er las seine Bibel und dann las er Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich all unsere Schmerzen und in seinen Wunden sind wir geheilt. Und dann hat er sich gesagt und gedacht, wie das die blutflüssige Frau auch sich gedacht und gesagt hatte, wenn Jesus das getragen hat, warum muss ich das noch tragen? Das ist ja völlig überflüssig. Wenn Jesus das alles getragen hat, warum soll ich mich damit abquälen? Und dann setzt er sich ganz nüchtern dahin und sagt, danke Jesus, dass du das getragen hast und dass ich jetzt frei bin. So, er geht dann zum Check, zum Doktor. Und der Doktor sagt, wir müssen dich nochmal testen. Mit dir ist was nicht in Ordnung, mit den Leberwerten ist etwas völlig durcheinander. Du musst nochmal wiederkommen. Dann haben sie ihn wieder gescheckt. Und der Doktor sagte, pass mal auf, du kommst mal für ein paar Tage ins Krankenhaus und dann müssen wir dich mal so richtig auf den Kopf stellen. Denn mit dir stimmt hinten und vorne was nicht. Deine Leberwerte sind auf einmal völlig anders. Und dann ging er 3 Tage ins Krankenhaus und am 3. Tag kam der Arzt dann wieder. Und es war ein guter Bekannter von unserem Bernd. Und er sagte, warum hast du mir nicht gesagt, dass du, in einer anderen Behandlung bist? Warum vertraust du mir nicht mehr? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du in der Behandlung anderer Ärzte bist oder eines anderen Arztes? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Sag doch mal, zu welchem Arzt bist du denn gegangen? Und so ganz langsam dämmerte es im Leben von Bernd. Und er sagte, erzähl mir lieber was über meine Leberwerte. Er sagte, deine Leberwerte sind völlig normal. Deine Leber ist total in Ordnung. Besser kann sie gar nicht sein. Jetzt musst du mir nur noch verraten, bei welchem Arzt du warst. Und er sagte, mein Arzt heißt Jesus. Und er fiel fast vom Hocker und sagte, was? Jesus. Und er hat ihm von Jesus erzählt und der Arzt hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er eine christliche Klinik eröffnet, hat eine Gemeinde eröffnet und ist so im Segen mit Gott unterwegs. Halleluja. Die Dinge sind einfacher, als wir denken. Lasst uns die Dinge doch nicht so kompliziert machen. Wir in der westlichen Welt, das Christentum in der westlichen Welt, ist viel zu verkopft. Wir sind völlig überbildet. Alles spielt sich hier oben ab und hier spielt sich fast nichts ab. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, das Reich Gottes steht in Kraft. Das Reich Gottes steht nicht in der richtigen Überzeugung, nicht in der richtigen Theologie, sondern das Reich Gottes hat etwas mit Einfachheit zu tun, mit Simplicity und mit einem kindlichen Glauben. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, wenn ihr nicht zu mir kommt wie die Kinder, wenn ihr nicht sein könnt wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Warum hat er das gesagt? Kinder sind sowas von soft, von weich, von beweglich, von offen, von unschuldig. Ja, ist das nicht so? Das sind Kinder. Kinder kannst du erzählen, was du willst, die glauben dir alles. Und Jesus nimmt das als Beispiel und sagt, hey, ihr Lieben, Erwachsenen, ihr wolltet gerade die Kinder von mir fernhalten, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, ihnen gehört das Reich Gottes. Manche Christen werden kindisch, das ist nicht das, was ich meine, sondern was ich meine ist wirklich einfach wie ein Kind, einfach. Ich hatte einen Freund in der Brüdergemeinde, ein ganz gesalbter Prediger, und das war so der erste Christ, den ich kennenlernte. Irgendwann sahen wir da Plakate, Einladung zu einer Zeltevangelisation und Gott kennt das Leben. Und dann haben wir gedacht, wir wollen mal gucken, was die Spießbürger über unseren Gott zu sagen haben. So kamen wir dann von der Drogenszene in eine gut bürgerliche Brüdergemeinde, in diese Zeltversammlung. Und wir hatten keine Ahnung, was uns da erwartet. Und die hatten auch keine Ahnung, was sie in diesem Abend erwarten würden. Wir brachten die Hexen mit, wir brachten die Junkies mit, wir brachten die Obdachlosen mit, wir waren selber gerade mal gerettet und plötzlich waren sie durchdrungen von der damaligen Hippie-Kultur, diese ganz normale, konservative Brüdergemeinde. Wir saßen überall auf der Erde, wir saßen überall, nur nicht auf den Stühlen. Auf der Bühne hingen wir rum und dieser Mann, dieser Evangelist der Brüdergemeinde, er hat so von Liebe Gottes gestrahlt. Er hatte so eine starke Ausstrahlung gehabt. Die Kraft Gottes war so stark da, das Wort Gottes war so einfach. Und ich weiß noch, wie wir dann mal nach der Versammlung dann von den Geschwistern dort ganz liebevoll angefragt worden, wo wir herkommen. Und wir haben das ein bisschen erzählt und dann ziehe ich so meine Zigaretten aus der Tasche und ziehe mir erstmal eine ordentlich durch nach der tollen Predigt. Die muss man erstmal verarbeiten. Ja. Und die haben fast die Krise gekriegt, die Geschwister dort. Du willst Christ sein, haben sie zu mir gesagt. Dann lass dir erstmal die Haare schneiden, denn ich hatte Haare bis hier und einen Bart bis hier und jetzt ziehe ich gerade mal eine 71. Zigarette an dem Tag durch. Ich hatte so braune Hände, dass mir die Haut abfiel von den Fingern. Und dann sagten sie, wenn du Christ bist, dann weiß ich alles. Ich sage, wieso? Wenn Gott wollte, dass wir rauchen, hätte uns die Nase verkehrt rum angebaut, dann hätte man Schornstein. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Ich fühlte mich total abgelehnt. Ich fühlte mich überhaupt nicht liebevoll behandelt. Ich dachte, was haben die bloß? Und dann Eigentlich dachte ich, die sollten uns im Glauben ermutigen, stark machen, sich freuen, dass wir da sind, dass die Welt endlich in die Gemeinde kommt. Aber da waren sie sehr, 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 sehr skeptisch mit dieser Welle des Heiligen Geistes, die da anrollte. Und das liebe ich, wenn der Heilige Geist in Wellen anrollt, dann bringt er immer Verlorene. Der bringt immer Verlorene. In Lüdenscheid bei uns im Gottesdienst bekehren sich jeden Samstag echte Verlorene. In unseren Worship-Veranstaltungen, wo wir nur anbeten, wir haben kein Programm, wir lernen keine Lieder auswendig, wir haben kein Folienzeug und bereiten uns darauf vor. Wir gehen einfach in die Gegenwart Gottes und irgendwann mache ich einen Aufruf. Dann kommen 100, 200 echt Verlorene nach vorne zum Glauben. Und dann kam dieser Mann und er sagte, was macht ihr da? Was macht ihr da? Und dann haben sie sich beschwert bei ihrem Prediger, den sie da jedes Jahr hatten im Zelt, über uns und sagten, die sind doch keine richtigen Christen. Gott sieht das Herz an, oder? Der Glaube an Jesus ist eine Herzenssache, keine Formsache. Gott ist überhaupt nicht beeindruckt durch unsere Formen und Rituale und Gesetze und unsere Traditionen. Da ist er überhaupt nicht beeindruckt. Er ist beeindruckt von einem echten Herzen, von einem authentischen Glauben. Echt. Und dann nahm dieser Mann mich in den Arm. Und meine langen Haare haben ihn umgeben und mein Bart hat ihn umgeben und meine Haarbürste hat ihn in seine dicke Backe gestochen und er hat mich geliebt. Und dann sagt er, Walter, liebst du Jesus? Und ich sage, ja, von ganzem Herzen. Und dann schaut er meine Frau an und die hatte so eine Hippie-Mähne und war noch behangen mit allem möglichen Schmuck und ein Kleid und ein Ausschnitt bis hier und oh, yeah, yeah, yeah. Irene, liebst du Jesus? Ja, von ganzem Herzen. Und dann sagt er zu den lieben Geschwistern dort, das ist genug. Das reicht vollkommen. Das reicht bis in alle Ewigkeit. Und wenn es da etwas zu verändern gibt, dann wird der Heilige Geist schon kommen und der wird das dann schon machen. Da braucht er euch nicht zu. Oh, das tat aber gut. In derselben Woche habe ich noch mein erstes Zeugnis niedergeschrieben. Und er hat dafür gesorgt, dass es gedruckt wird. 280.000 Mal. Endlich frei. Und er sagte zu mir, Walter, ich sehe, auf deinem Leben liegt eine besondere Salbung. Und Gott wird dich gebrauchen, viele, viele Menschen in das Reich Gottes zu führen. Und ich gebe dir einen Rat im Voraus. Bleibe einfach und simpel. Das Evangelium vom Reich Gottes muss jedes kleine Kind verstehen. Wenn du die Einfachen, die Kleinen, die Kranken nicht erreichst, erreichst du niemanden. Und ich habe das nicht so richtig verstanden, was er meinte. Und dann erzählte er mir eine Geschichte hier aus der Schweiz. Er ist immer mal wieder in die Schweiz gegangen, hat dort Bibelwochen gehalten und dann irgendwo da in den Bergen, in einem kleinen Dorf, da kam dann auch immer so ein behinderter Junge, der war körperlich und geistig behindert und er konnte kaum sprechen und der war immer in diesen Versammlungen. Und mein Freund, dieser Mann, dieser Evangelist wurde mein Freund, er hat sich den Kopf darüber zerbrochen und er hat Gott im Gebet gesucht und es war ihm ein Anliegen, diesen Jungen mit dem Evangelium zu erreichen. Und eines Tages hat er Weisheit von Gott bekommen. Er war nicht in unserem Sinne Geist getauft, dieser Evangelist. Er hat auch nicht in Zungen geredet, aber der Geist Gottes war in ihm. Und dann ist er zu dem Jungen gegangen und hat gesagt, schau mal, was siehst du hier? Daumen, Daumen. Nein, sagt er, das ist Jesus. Jesus.
Daumen, Daumen, Daumen.
Nein, das ist Jesus.
Jesus, Daumen, Daumen.
Dieser Junge war zu nichts anders zu gebrauchen als zum Kühehüten. Das hat er ab und zu gemacht. Und jetzt war er da mit dem Evangelisten. Und er sagt, das ist Jesus. Und wenn du mal in eine große Not kommst, dann machst du einfach so. Das ist genug.
Daumen.
Und dann ging er weg. Und mein Freund fragte sich, war das einfach genug? Ein Jahr später kam er wieder, kam in die Versammlung, ersten Abend, zweiten Abend, er vermisst den Jungen und er fragt, wo ist dieser Junge? Und sie sagt noch, ein tragischer Unfall ist geschehen. Eines Tages kam er nicht wieder vom Kühehüten. Wir haben ihn gesucht, wir haben ihn gefunden. Er ist in eine tiefe Schlucht gestürzt und er lag mit dem Rücken, mit dem Gesicht zum Himmel und er lachte und hat alles gebrochen gehabt, was man sich so brechen kann. Er war tot, ein tragischer Unfall und wir haben ihn dann begraben. Und mein Freund fragte, war da nichts, war da irgendwas Besonderes? Nee, nichts Besonderes. Und dann meldete sich ein Mann, doch irgendwas war besonders. Er lag so friedlich da. Und er hatte seinen Daumen ganz fest umklammert. Es geht nicht darum, ihr lieben Geschwister, was wir wissen über Gott, sondern was wir mit Gott leben. Und dazu ist ein einfaches, schlichtes Gemüt, ein einfaches Herz notwendig. Amen. Ernst hat vorhin erzählt, am Ende soll es einen Aufruf geben für alle Leute, die noch nicht gerettet sind und die noch nicht wiedergeboren sind, die nicht wirklich Frieden mit Gott haben, die nicht versöhnt sind mit Gott. Ich will gar nicht warten bis zum Schluss. Und es ist auch diese Schriftstelle aus Römer 8 heute Abend schon zitiert worden, wo es darum geht, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann und trennen kann. Und ich möchte ein bisschen früher in diese ganze Schriftstelle, in diese Passage hier einsteigen. Da heißt es, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Ich habe ein Christentum kennengelernt, da habe ich gedacht, Gott ist jemand, der einem alles wegnimmt. Gott ist jemand, der sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, freuen darfst du dich nicht, leben darfst du nicht, du musst ernst sein, du musst traurig sein, du musst ein bestimmtes Gesicht aufsetzen, wenn du zum Gottesdienst gehst, du musst deine Stimme verändern, wenn du anfängst zu beten, du musst dich überhaupt ganz anders verhalten, wenn du in den Gottesdienst gehst, wie normal. Das war so mein Gottesbild. Ich dachte, der will mir alles wegnehmen, der will mir das Leben wegnehmen. Er hat es mir gegeben, aber er gönnt es mir nicht. Aber Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ich bin gekommen, euch das Leben im Überfluss zu geben. Auf allen Ebenen. Wie sollte er uns, unser himmlischer Vater, mit Jesus nicht alles schenken? Und in Lüdenscheid heißt alles, alles. Da heißt alles nicht nur schöne Gottesdienste. Da heißt alles eine völlige Erlösung. Eine vollkommene Befreiung von jeder Sklaverei, von jeder Macht der Finsternis, von den Gebundenheiten der Väter, der Vorfahren und so weiter. Von allem Befreiung. Denn Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und als er ausrief, es ist vollbracht, da hat er die Mächte der Finsternis besiegt, ein für allemal. Amen. Alles heißt auch völlige Heilung an Leib, Seele und Geist. Dein Körper ist wichtig, dein Körper ist von Gott. Das ist nicht so ein lästiges Übel, was wir hier auf der Erde mit rumschleppen. Du hast das bestimmt schon gelesen, dass die Bibel sagt, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wer hat das schon mal gelesen? Naja, und dann steht da weiter, darum preiset Gott an eurem Leibe. Und ich habe euch die Story erzählt, wie ich mit Schmerzen herumlief. Das ist nicht so gut, ne? Da kann man nicht so gut preisen. Jedenfalls, ich bin da nicht so fit. Ich weiß noch, wie ich einmal von der Mongolei wieder kam und dann plötzlich hatte ich unglaubliche Schmerzen in meiner Magengegend und ich konnte nichts mehr essen und die Schmerzen wurden immer schlimmer und erst dachte ich, ich habe mir meinen Magen verdorben und irgendwann bin ich dann zum Arzt und der hat dann so eine Kamera in die Speiseröhre runter und dann hörte ich nur noch, wie er sagte, oh, 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 das sieht aber übel aus. Und ich fragte ihn, als er das Ding wieder raus hat, was ist es denn? Ja, sagt er, drei Geschwüre in der Speiseröhre, wie ein Reißverschluss. 5 Markstück groß, 2 von der Seite, 1 von der. Haben Sie überhaupt irgendetwas noch essen können und runterkriegen können? Ich sagte, nee, ging nicht. Und ich sagte, was ist denn das? Ist das Krebs? Wir denken immer gleich negativ, ne? Und er sagte, das weiß ich nicht, den Befund, den müssen wir abwarten. Und in dem Moment, als er das sagte, es wurde alles dunkel in mir. Die Tränen kamen mir, ich kam runter, meine Frau holte mich ab, sagte, was ist mit dir denn los? Ich werde wohl sterben. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagte sie, jetzt komm, jetzt wollen wir erstmal den Herrn preisen. Das haben wir dann auch gemacht, aber es fiel mir irgendwie schwer, ich kam nicht richtig durch. Aber dann habe ich etwas anderes gemacht. Und da merkte ich, da brach ich durch. Dann habe ich gesagt, Herr, ist mir eigentlich egal, ob das gutartig ist oder bösartig ist. Wenn es gutartig ist, freue ich mich. Wenn es bösartig ist, Herr, dann gehe ich in den Ort, an die Orte, an die keiner mehr gehen will. Und verkündige das Evangelium. Ich werde nicht irgendwo im Krankenhaus liegen. Ich werde das nicht tun. Dann will ich auf dem Missionsfeld sterben. Und plötzlich wurde es mir ganz wohl. Ja. Und dann konnte ich preisen. Und dann nach einer Woche stellten sie fest, es war gutartig und sie sagten, ich brauche ein halbes Jahr Behandlung. Ich habe dann nur ein paar Wochen gebraucht und dann war alles weg und ist auch weggeblieben. Es sind so Attacken, die wir manchmal ausgeliefert sind. Wie sollte uns er mit Jesus nicht alles schenken? Ihr Lieben, macht mal Raum in eurem Kopf, in eurem Herzen, in eurer Vorstellung. Gott ist doch viel größer als all das, was wir so denken. Weißt du, da saß ich mal beim Friseur. Und die schnipseln dann so ein bisschen an mir rum und bringen das bisschen, was ich noch habe, in Form. Und dann spricht der Geist Gottes zu mir und sagt, geh jetzt, nachdem das fertig ist, gehst du ins Krankenhaus, besuchst die und die Frau und führst sie zu Jesus. Und dann hatte ich mehrere Probleme, als Gott das sagte. Gleich mehrere. Ich hatte keine Zeit. Die Frau hatte ihren Verstand verloren. Die kannte ich. Die hat noch nicht mal ihren Sohn erkannt. Die hatte gerade einen Schlaganfall und lag jetzt halbtot im Krankenhaus und ich soll zu ihr gehen und sie zu Jesus führen. Wie soll denn das gehen? Also habe ich mich aufgemacht, habe gedacht, naja, wirst mal für sie beten. Und der Geist Gottes sagt zu mir, das habe ich dir nicht gesagt. Ich habe dir gesagt, du machst dich auf, gehst zu dieser Frau und führst sie zu Jesus. Und ich kam dann in das Krankenhaus, öffnete die Tür und ich habe alles andere gehabt als eine religiöse Stimmung. Glaub mir mal, ich hatte nämlich keine Zeit. Mein ganzer Tag, der platzte in dem Moment. Meine ganze Agenda. Ich mache die Tür auf und dann liegt sie da halb im Bett und halb draußen. Da habe ich gedacht, naja, wirst mal für sie beten und dann gehst du wieder. Ich kam mir vor wie Don Camillo, ne? Und der Geist Gottes sagt, ich habe dir nicht gesagt, dass du für sie beten sollst, du sollst sie zum Herrn führen. Da habe ich gesagt, wie soll ich denn das machen? Und dann habe ich mich erinnert, wie Jesus uns sieht oder wie der Vater im Himmel uns sieht. Er sieht uns durch Jesus. Und wenn er uns durch Jesus anschaut, sind wir alle gesund. Er schaut uns durch Jesus an. Er schaut uns durch die Wunden Jesu an. Er schaut uns durch die durchbohrte Seite, durch diesen Jesus schaut er uns an. Er schaut uns durch den Gekreuzigten, durch den Gemarterten, den Geschlagenen, den Dornengekrönten, den Verachteten, den Verspotteten, den völlig Zerschundenen. Das Fleisch hing Jesus in Fetzen am Rücken herunter. Sie haben ihn ausgepeitscht und gefoltert. Die Bibel sagt uns, da war nichts Schönes mehr an diesem Jesus. Und da hängt er zwischen Himmel und Erde. Und durch diesen Jesus schaut dich dein Schöpfer an. Durch diesen Jesus schaut dich dein himmlischer Vater an. Und ich werde in dem Moment erinnert, dass Gott diese Frau auch so anschaut und sie völlig geheilt sieht. Und dann habe ich mir gedacht, dann will ich auch mal so schauen. Und habe die Frau dann ganz normal behandelt. Habe sie ins Bett reingehievt, habe gesagt, Frau sowieso, kennen Sie Jesus? Und dann macht es einen Ruck und dann sagt sie, ja, aber ich habe fürchterliche Angst. Ich weiß, ich gehe auf eine lange Reise, ich weiß nicht, wo diese Reise enden wird, ich habe solche Angst. Mit anderen Worten, sie fürchtete sich vor dem Sterben. Und ohne Jesus muss man sich auch fürchten vor dem Sterben. Denn mit diesem Leben ist nicht alles aus. Das ist nur die Generalprobe für das ewige Leben. Dieses Leben ist nur die Generalprobe. Und wir entscheiden hier auf diesem Planeten, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. In der Nähe Gottes oder getrennt von Gott. Und sie sagt, ich habe solche Angst. Ich sage, möchten Sie Ihre Sünden bekennen? Möchten Sie Ihr Leben Jesus geben? Möchten Sie Jesus in Ihr Leben einladen? Ja, ja, ja. Und dann haben wir gar nicht mehr lange rumgeredet, dann haben wir gebetet, sie hat gebetet und ich habe gebetet und sie hat geweint und ihre Sünden bekannt und ich habe geweint und hätte fast meine Sünden bekannt. Ich habe verzweifelt gesucht. Das war so schön, Buße zu tun in dem Moment. Das war so schön. Wie sie gerettet wurde, das war so schön. Und der Frieden Gottes kam in sie und sie lächelte und wir sagten Amen und in dem Moment ging das Fenster der Gnade wieder zu. Und dann lag sie wieder da. Und ich dachte, wow, ist doch gut, dass ich gegangen bin. Die wird wahrscheinlich heute noch sterben. Damals war sie 88. Vor wenigen Tagen habe ich ihr 90. Geburtstag gefeiert. Sie wurde entlassen. Sie kam nach Hause. Ihr Sohn, den ich sehr gut kenne, in meinem Alter, ruft mich an. Was hast du denn mit meiner Mama gemacht? Ich war ganz besorgt. Ich denke, was ist denn los? Die ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Ich sage, was ist denn los mit ihr? Die ist ja völlig befreit von ihrer Depression. Die ist nicht mehr bitter, die ist nicht mehr hart, die ist nicht mehr zynisch. Ich möchte dir danken, denn ich habe die schönste Zeit mit meiner Mama, die ich je im Leben gehabt habe. Vielen Dank. Und sie lebt immer noch und hat immer noch eine gute Zeit mit ihr. Halleluja. Wie sollte uns unser himmlischer Vater mit Jesus nicht alles schenken? Amen. Eine vollkommene Erlösung, eine vollkommene Befreiung, eine vollkommene Wiederherstellung. Wir sollten nicht so viel bitteln und betteln, Herr, heile mich, Herr, heile mich, Herr, heile mich. Wir sollten nicht losrennen und andauernd sagen, komm, bete mal für mich, dass ich geheilt werde, dass ich geheilt werde. Warum sollten wir das nicht tun? Wir können damit in die Gegenwart Gottes alleine rennen, da können wir alles sagen. Aber lasst uns ein bisschen unsere Mentalität verändern. Ich bin ein Königskind. Wusstest du das? Ich bin kein Bettler. Ich bin ein Königskind. Wir sind Kingskids. Und uns steht etwas zu. Wir haben geerbt. Wir haben durch den Tod Jesu, durch das Kreuz, durch die Leiden Jesu, durch seine Auferstehung von den Toten, haben wir geerbt. Die vollkommene Erlösung haben wir gehört. Sie gehört dir und mir. Und der Teufel möchte uns da ständig vermiesen. Und er arbeitet durch negative Gefühle, negatives Denken, manchmal auch durch Umstände. Er arbeitet permanent gegen diese Wahrheit der vollkommenen Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Völlige Freude, Freude. Freude ist das Markenzeichen der Christen. Meine Zeit. Wir sollten strahlen 24 Stunden am Tag, ohne irgendwo an eine Steckdose angeschlossen zu sein. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht die Freude an irgendwelchen Erfolgen. Nicht die Freude an irgendwelchen Sachen oder Dingen oder was weiß ich oder Menschen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vollkommenen Frieden. Frieden mit mir selbst. Frieden mit Gott. Frieden mit meiner Familie. Und ich kann schlafen wie ein Bär. Denn ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er durchdringt uns und bewahrt uns in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Berufung, Wohlstand. Ich bin absolut überzeugt vom Wohlstandsevangelium. Denn das Evangelium ist ein Wohlstandsevangelium. Es holt Menschen heraus aus der Not, es holt Menschen heraus aus der Finsternis, es holt Menschen heraus aus der... Weißt du, wenn ein Obdachloser Jesus annimmt und er wiederhergestellt wird und er wieder einen Job bekommt und er gesegnet wird von Gott und dann auch noch gut Kohle verdient und er wieder ein gutes Mitglied in der Gesellschaft ist, ist das nicht ein tolles Wohl Gottes an diesen Menschen? Oder wenn Drogenabhängige, die total aufgegeben worden sind, die Selbstmordversuche gemacht haben, jahrelang im Gefängnis waren, HIV-positiv etc. etc., absolute Wracks, wenn Gott kommt und sie berührt und macht sich völlig neu, unser Leiter, einer unserer Leiter auf den Philippinen, er müsste schon mindestens 10 Jahre tot sein. Aber er lebt immer noch, weil diese vollkommene Erlösung in ihm Raum gefunden hat und die Ärzte können sich das nicht erklären. Absolut nicht. Ich könnte ein Wunder nach dem anderen erzählen, was wir da in Lüdenscheid erlebt haben, hier in Deutschland mit all den Menschen, die so zu uns gekommen sind. Das Wohl Gottes, das Evangelium bedeutet, das Wohl Gottes kommt in dein Leben. Die Gunst Gottes kommt in dein Leben. Die ganze Bejahung Gottes kommt in dein Leben. Der Segen Gottes kommt in dein Leben. Und wir wollen doch Gott nicht kleiner machen, wie er ist. Amen. Und natürlich werden wir nicht mehr von Habgier getrieben und wir werden nicht mehr von Eifersucht und Neid und anderen Gieren oder Süchten getrieben. Wir sind zufrieden, wir sind dankbar in allem. Versteht mich, ich rede nicht hier vom Wohlstandsevangelium, gib 1 Mark und du kriegst 10 Mark wieder. Das ist nicht das, was ich meine. Aber das Evangelium bedeutet, das Wohl Gottes kommt in mein Leben. Unsere Familie ist so wunderbar wiederhergestellt worden. Meine ganze Familie war total zerrüttet durch meinen Lebensstil. Und dann kam der Heilige Geist, kam in mein Leben. Und der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Das ist kein Partygeist, das ist ein Heiliger Geist. Und dann fingen wir an, Buße zu tun, auf allen Ebenen. Wir haben geklaute Sachen zurückgebracht, wir haben uns bei der Polizei angezeigt. Überall, wo wir Schaden angerichtet haben, da sind wir hingegangen und haben das besprochen und haben gefragt, wie können wir das in Ordnung bringen. Wir sind in die Kaufhäuser gegangen und wir sind auch in unsere Familien gegangen und da, wo Beziehungen kaputt waren und haben gefragt, wie können wir das in Ordnung bringen und um Vergebung gebeten. Und ich werde es nie vergessen, wie ich in meine Familie kam und wie wir dann anschließend auf der Erde, auf den Knien waren und füreinander gebetet haben. Und das ganze Wohl Gottes kam in unsere Familie. Und als ich dann rausging, fühlte ich mich zum zweiten Mal wie von Neuem geboren. Wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Berufung, Fähigkeiten, Geistesgaben. Natürliche Gaben werden freigesetzt. Ich meine, wir haben es schließlich mit dem Schöpfer Gott von Himmel und Erde zu tun. Der ist so kreativ, schau in den Spiegel und du wirst entdecken, deine linke Gesichtshälfte ist nicht identisch mit deiner rechten. Du kannst rausgehen, irgendeinen Baum nehmen, irgendein Blatt nehmen und du kannst dir dieses Blatt anschauen und dann nimmst du ein zweites Blatt und du wirst sehen, die sind total unterschiedlich. Kein Blatt ist wie das andere. Du wirst den Schnee vom Himmel fallen sehen und du wirst nicht entdecken, dass eine Schneeflocke ist wie die andere. Und du wirst niemanden finden auf dieser Erde, der so ist wie du. Denn du bist einzigartig. Wir haben es mit diesem Schöpfergott zu tun, der permanent dabei ist, Neues zu schaffen. Der permanent dabei ist, zu heilen, wiederherzustellen, wohlzutun, Frieden zu schaffen. Wie sollte unser himmlischer Vater uns mit Jesus nicht alles schenken? Perspektive, Vision, Träume, Hoffnung, Zukunft, ein angstfreies Leben. So viele Menschen sind gebunden an Angst. Angst vor der Zukunft, Angst alt zu werden, Angst zu versagen, Angst zu kurz zu kommen, Angst abgelehnt zu werden. Angst, 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 Angst. Angst, krank zu werden, Angst, an derselben Krankheit zu sterben wie die Familie, wie Familienangehörige. Angst, nicht lange genug zu leben, zu kurz zu kommen, hier und da und dort. Angst, den Job zu verlieren. Angst, nicht genug zu verdienen. Angst, Angst, Angst. Die ganze Welt ist voller Angst. Aber wir haben nicht den Geist der Angst empfangen. Nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstdisziplin. Im Namen Jesus, diesen Geist haben wir empfangen. Wie sollte er uns mit Jesus nicht diese angstfreie Zone, wieso sollten wir nicht eine angstfreie Zone darstellen? Angst vor Menschen. Und die Bibel sagt, die völlige Liebe treibt alle Furcht aus. Ich liebe dieses Wort. Die völlige Liebe treibt alle Furcht aus. Furcht kann niemals versagen, Liebe kann niemals versagen, Liebe kann niemals verlieren. Halleluja. Wie sollte unser Gott mit Jesus nicht alles schenken? Ein glückliches, erfülltes Leben ohne Drogen, ohne sich mit irgendetwas vollpumpen zu müssen, ohne irgendwelche Ersatzgötter zu pflegen und ihnen zu huldigen. Die völlige Liebe treibt alle Furcht aus. Die völlige Liebe erfüllt überfließendes Leben. Und wenn wir so an Jesus glauben, dann werden diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich komme hier an den Punkt zum Schluss. Ich glaube, dass heute Abend einige gerettet werden sollen. Und das größte Wunder für mich, ich liebe es, wenn Menschen körperlich geheilt werden, seelisch geheilt werden, das größte Wunder ist für mich, wenn jemand gerettet wird. Denn dann bricht er durch, dann dringt er durch vom Tod ins Leben. Als Jesus aufrief, es ist vollbracht und er starb, war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn am dritten Tage stand er auf von den Toten. Am dritten Tage hat er den größten Sieg vollbracht. Am dritten Tag überwand das Leben den Tod ein für allemal. Halleluja. Dass Jesus lebt, bleibt ewig ausgemacht. Er ist Sieger über Satan, Hölle, Tod und jede Macht von Finsternis und Teufel. Amen. Und er ist derselbe, er hat sich nicht verändert. Weißt du, ich war einmal in Georgia, in Amerika, auf einer wunderbaren Konferenz. Und dann traf ich eine Frau und sie sagte, ich habe deutsche Wurzeln. Wir sind nach dem Krieg, als ganze Familie sind wir dann ausgewandert. Und als wir in Amerika gelandet sind, dann hat unser Vater uns verboten, Deutsch zu sprechen. Er hat sich so geschämt gegenüber dem, was Nazi-Deutschland verbrochen hat. Und da kann man sich auch schämen. Aber er war so bitter. Er hat der ganzen Familie verboten, Deutsch zu sprechen. Und dann hat sich diese Frau bekehrt und sie kam in die Versammlung, wo ich gepredigt habe. Und dann sagte sie, könntest du nicht mal zu uns nach Hause kommen und könntest du nicht mal mit meinem Vater beten? Das ist so das übliche Ritual, das fromme Ritual. Kannst du nicht mal für mich beten? Und ich habe ihr gesagt, nee, ich komme nicht mit dir nach Hause. Ich gebe dir einen Auftrag. Du gehst nach Hause, du packst deinen Vater in das Auto und du bringst ihn in die Versammlung. Und dann sagte sie, das wird nicht gehen, der ist alt, der ist gebrechlich, der war auch weit über 90 und der ist noch nie in eine christliche Versammlung gekommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, pass auf, pack ihn in das Auto und bring ihn hier zum Parkplatz. Und dann komme ich, bin um 2 Uhr hier an dem Parkplatz und dann kümmere ich mich um deinen Vater. Dann ist sie nach Hause gegangen. Ich liebe es, Menschen mit Aufträgen zu versorgen. Warum soll ich das denn alles machen, oder? Es gibt keine Spezialisten im Reich Gottes. Es gibt nur Königskinder. Und die sind alle gleich gut drauf. Wenn wir das nur glauben würden. Um 2 Uhr kamen die wirklich. Da kam sie mit diesem alten, gebrechlichen Mann da angefahren, stoppte, stieg aus, sagte, jetzt gehört er dir. Ich stieg ein in das Auto und habe diesen alten Mann sofort auf Deutsch angesprochen. Dann fängt er sowas an zu weinen. Rüttelt sich und weint und weint und weint. Ich wusste überhaupt nicht, warum der weinte, aber ich habe auch angefangen zu weinen. Und wir haben beide geweint. Da sind richtige Bäche geflossen. Und dann sagt er zu mir auf Deutsch, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Wissen Sie, wie lange ich nicht mehr Deutsch gesprochen habe? Wissen Sie, warum ich nicht Deutsch gesprochen habe? Und dann fing er an zu erzählen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es geht nicht darum, dass Sie wieder Deutsch sprechen. Es geht darum, dass Sie gerettet werden, dass Sie von Neuem geboren werden, dass Sie Versöhnung mit Gott erfahren und dieses neue, wunderbare Leben durch Jesus empfangen und mit nach Hause nehmen. Und es geht darum, dass Sie in die Ewigkeit gehen und dann auch in den Himmel kommen und nicht in der Hölle landen. Haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen und dann fing er an, Fragen zu stellen. Und dann wusste ich, wenn jemand anfängt, Fragen zu stellen, da kommst du nie weit mit. Die eine Frage gibt die nächste und die nächste geben zwei Nächsten und dann da gibt es keine Erklärung. Am Ende habe ich gesagt, passen Sie mal auf, wir werden jetzt mal beten. Da haben wir gebetet, er in Deutsch und ich in Deutsch, in Amerika, in Atlanta. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und als die Tochter wiederkam, haben die beiden sich im Arm gelegen, haben Versöhnung gefeiert. Wie sollte unser Vater im Himmel uns nicht mit Jesus alles schenken, oder? Alles, 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 auch Frucht. Gott möchte, dass die Zeit deiner Unfruchtbarkeit, dass das vorbei ist. Gott ist ein fruchtbarer Gott. Er möchte, dass du dich fortpflanzt, dass du dich multiplizierst. Er möchte dir viel, er hat dich erwählt, nicht du selbst hast dich erwählt, er hat dich erwählt und gesetzt, dass du hingehst und viel, viel, viel Frucht bleibst, eine Frucht, die bis in die Ewigkeit wiedergefunden wird. Wenn du mal vor deinem Vater im Himmel stehst, dann sollst du doch nicht alleine da stehen. Dann sollst du da stehen und anbeten und links und rechts sollst du Menschenmassen mitbringen. All die Menschen, die er für dich bereitet hat, dass du sie mit in das Königreich Gottes schleppst. Und ich freue mich jetzt schon auf den Tag. Da werde ich Afrikaner zu meiner Linken haben, und da werde ich Asiaten zu meiner Rechten haben und da werde ich Deutsche haben, da werde ich Schweizer mitbringen. Halleluja! Ich werde Schweizer mit in den Himmel bringen und Österreicher und Belgier und Holländer und Engländer. Das Schönste, was es gibt, ist, Menschen zu Jesus zu führen. Das sind die größten Wunder, die es gibt, zu sehen, wie der Geist Gottes kommt und Menschen verändert. Wir hatten ein junges Mädel bei uns, die hat so Feuer gefangen mit Jesus, aber die hatte ein paar Eltern gehabt, das kann ich dir sagen. Die haben mir das Leben schwer gemacht, das waren echte Atheisten. Und die hatten wirklich die Sorge, dass ihre Tochter in eine Sekte gelandet ist. Und dann eines Tages haben sie sich dann abends da hingestellt und gewartet, bis sie aus unserer Jüngerschaftsschule rauskam. Und dann kam sie raus und dann kam wir hatten über 90 Schüler damals in der Jüngerschaftsschule, in dieser Schule. Und dann alle, die rauskamen, müssen unglaublich glücklich ausgesehen haben. Und die saßen da total verbiestert in ihrem Auto, um ihre Tochter mit nach Hause zu nehmen. Und dann kommen da andauernd diese glücklichen Leute aus dem Haus raus. Da wollten die mal wissen, was wir mit denen gemacht haben, ob wir denen Drogen gegeben haben oder auf irgendwas. Dann kamen sie in das Haus rein und liefen genau in meinen Freund und mich hinein. Boom. Warum sind die alle so glücklich? Unsere Tochter hört überhaupt nicht mehr auf zu strahlen. Man kann sagen, was man will, die hört überhaupt nicht mehr auf zu strahlen. Und dann haben wir ihnen von Jesus erzählt. Und nach einer halben Stunde, dann knieten sie nieder. Wir haben ihnen die Hände aufgelegt und dann haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Heute sind sie über 70. Sie sind mit 70 in die Weltmission nach Rumänien gegangen. Halleluja. Die Kraft Gottes. Es ist die Kraft Gottes, die Menschen zur Umkehr führt. Und die Menschen in dieses Erbe hineinführt. Wie sollte uns unser Vater im Himmel mit Jesus nicht alles schenken? Mit der Geschichte komme ich zum Schluss. In Australien soll sich das abgespielt haben. Ein alleinerziehender Vater mit seinem Sohn, sehr, sehr reich. Farmer. Viele Ländereien, Tiere, alles Mögliche. Wirklich, die hatten Geld ohne Ende. Die haben ein Hobby gehabt. Jedes teure Bild, das die ergattern konnten, ob das ein Leonardo da Vinci war, ein Van Gogh oder was auch immer, ein Chagall, wenn sie etwas ergattern konnten, ersteigern konnten, haben die sich das gekauft. Und da hingen da in diesem großen Farmhaus, hingen die ganzen Millionenschinken rum, wie in einem Museum. Und wenn die dann ihre Arbeit getan hatten und gegessen haben und hatten sie eine gute Zeit miteinander, sind durchs Haus gegangen und dann sind sie vom Van Gogh stehen geblieben und dann haben sie sich in so Details versenkt und haben darüber geredet und über den Künstlern und hatten eine gute Zeit, Vater und Sohn. Das haben die geliebt. Und dann wurde der Sohn in den Krieg eingezogen zum Militär und das hat den Vater mit Sorge und Schmerz erfüllt und er fand das okay, er bekam immer wieder Post, das war ein Zeichen dafür, dass er noch lebte. Und eines Tages blieben die Briefe aus. Und dann kriegt er schon so ein ganz komisches Gefühl. Und am heiligen Abend morgens, Weihnachten morgens, da klopft es an seine Tür und er macht die Tür auf und da steht da ein Soldat und bittet um Einlass. Und man sieht, er kommt von der Front, er ist sehr abgemagert, sehr dünn und zerrissene Kleidung und unrasiert. Darf ich zu Ihnen hineinkommen? Fragte er. Ich war mit Ihrem Sohn an der Front, wir haben zusammen da im Krieg gelegen und darf ich reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Und dieser Soldat sagte, ich habe eine schreckliche Nachricht für Sie. Ihr Sohn ist gefallen an der Front. Er wollte Menschen retten, er war beim Roten Kreuz und er war bei der Ambulanz da und er sollte Menschen retten und beim Retten ist er dann von einer Granate getroffen worden, ist gestorben. Und der Vater fing an zu weinen. Er hatte sich da schon gedacht, großer Schmerz. Und dann hatte dieser Soldat ein Paket. Er sagte, ich möchte Ihnen etwas schenken. Ich möchte Ihnen, in Ihrem Schmerz möchte ich Ihnen etwas schenken. Und Ihr Sohn hat mir erzählt von den Bildern, die ich hier überall sehe. Und er hat mir erzählt von den guten alten Zeiten, wie Sie mit ihm durchs Haus gegangen sind und diese Dinge gekauft haben und dann gefachsimpelt. Und ich sehe, das stimmt alles. Und ich möchte Ihnen sagen, ich bin auch ein Künstler. Ich bin nicht so berühmt, aber ich bin auch ein Künstler und ich bin auch ein Maler. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Der Vater packt das Päckchen aus und ein wunderbares Porträt von seinem Sohn, das dieser Soldat gemalt hatte da im Krieg. Der Soldat ging, er nahm dieses Porträt und hängt es genau zwischen einem Van Gogh und einem Leonardo da Vinci. Und von dem Moment an war dieses Porträt von seinem Sohn, das dieser Soldat gemalt hatte, das wertvollste Bild im ganzen Haus. Die Zeit kam und der Vater starb. Und weil keine Nachkommen da waren, alles wurde versteigert. Der ganze Besitz wurde versteigert. Die Bilder, die Häuser, alles, die Äcker, die Tiere, alles, was an Erspartem da war, alles kam unter den Hammer da. Und dann reisten sie natürlich aus aller Welt an, aus Museen und reiche Leute, die brachten Koffer mit Geld mit und dachten, jetzt können sie sich diese Dinge da ersteigern. Und dann fing die Versteigerung an und der Auktionär sagte, wir fangen mit diesem Bild an und er hielt dieses Porträt von dem Sohn hoch. Und er sagt, wir fangen mit diesem Bild an, das war der Wille des Vaters. Wer bietet? Alle gucken sie. Kein Mensch kannte das Ding. Wer hat das denn gemalt? Ja, sowieso, kennt kein Mensch. Wer bietet? Wird schon peinlich, die Leute wurden schon ungeduldig. Wir können nicht weitermachen, wenn wir dieses Bild nicht als allererstes versteigern. Endlich meldet sich ein Nachbar. Ich biete $300. Er kannte die Familie, er kannte den Sohn, er wusste um die Geschichte. Ich nehme das Bild, $300. Wer bietet mehr? Kein Mensch bot einen Cent mehr. Und dann schlussendlich sagte der Auktionär, $300 für dieses Bild. $300 zum ersten, $300 zum zweiten. Wer bietet? Keiner. $300 zum dritten. Und damit ist die Auktion beendet. Und dann ein Schock, ein Raunen ging durch die Masse und die standen auf und schrien alle wild durcheinander. Wir sind gekommen, wir sind beauftragt. Erklären Sie uns das, warum das hier nicht weitergeht und Sie das schon für beendet erklären. Und als es ein bisschen ruhiger geworden ist, sagte der Auktionär, hören Sie mir bitte genau zu. Es war der Wille des Vaters. Wer den Sohn nimmt, dem gehört alles andere auch. Wie sollte unser Gott mit Jesus uns nicht alles schenken? Wer den Sohn nimmt, dem gehört alles andere auch. Halleluja, lasst uns mal aufstehen. Lasst uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben, dass wir so einen Gott haben. Danke, Jesus. Halleluja. Ich spüre das so stark, dass Gott heute Abend erretten möchte. Es geht nicht darum, was du über Gott weißt. Es geht darum, dass dein Herz verändert wurde. Es geht darum, dass du Vergebung deiner Sünden empfängst. Es geht darum, dass du befreit wirst. Es geht darum, dass du völlig wiederhergestellt wirst. Es geht darum, dass du Frieden mit Gott durch Jesus Christus empfängst und dass du von Neuem geboren wirst durch den Geist Gottes und du ein neues Herz empfängst. Es geht darum, dass du eine brennende Fackel für Jesus bist. Dass du entflammt wirst durch die Erlösung am Kreuz von Golgatha für Jesus entflammt wirst. Seid brennend im Geist, sagt die Bibel. Und brennend im Geist kann nur jemand werden, der dieses Leben in sich trägt. Dieses Leben aus Gott, göttliches Leben, das niemand mehr überwinden kann, das niemand mehr rauben kann und dass sich dann die Bahn brechen wird und die ganze Fülle Christi, von der wir am Anfang gehört haben, diese ganze Fülle Christi wird sich Bahn brechen in deinem Leben für dich und für andere zur Ehre Gottes. Halleluja. Und ich möchte fragen, weißt du, dass du gerettet bist? Weißt du, dass du von neuem geboren bist? Hast du Frieden mit Gott? Hast du Vergebung deiner Sünden? Hast du dich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt öffentlich zu Jesus bekannt? Denn er ruft dich heute Abend in seine Nachfolge. Er sagt, komm, es ist alles bereit. Ich will dir ein neues, ewiges Leben schenken. Sei ehrlich zu dir selber. Wenn du diesen Frieden mit Gott nicht hast, wenn du nicht wirklich in deinem Herzen weißt, du bist gerettet, wenn da Furcht in deinem Leben ist vor der Ewigkeit, wenn da Furcht ist vor dem Tod, wenn da Furcht ist, überwinde sie und gib dein Leben Jesus. Er lädt dich heute Abend ein, mit Jesus alles zu empfangen, den ganzen Segen zu empfangen, die ganze Fülle des Segens. Wer möchte das heute Abend empfangen? Kann ich mal sehen, kannst du deine Hand heben? Heb sie ganz hoch, ja. Ja, sei nicht scheu, sei nicht schüchtern. Jesus war nicht scheu und Jesus war nicht zu schüchtern, für dich öffentlich am Kreuz zu sterben. Halleluja. Da sind so viele. Darf ich euch einladen, nach vorne zu kommen? Ganz schnell, ich möchte hier für euch beten. Und lasst uns mal einen kräftigen Applaus geben für alle, die jetzt kommen werden. Komm ganz schnell nach vorne. Hab keine Angst. Komm. Herzlich willkommen. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr heute Abend. Das ist Freude im Himmel bei den Engeln über eine Person, die umkehrt. Und da sind mehr. Du kämpfst wahrscheinlich. Überwinde das, überwinde das. Lass uns weiter einfach in die Freude der Engel einstimmen. Frag mal deinen Nachbarn, ob er gerettet ist. Herzlich willkommen. Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, komm hier nach vorne, empfange alles vom Vater durch Jesus. Überwinde den Kampf, den Widerstand. Da ist Widerstand, Widerstand vom Feind. Überwinde ihn im Namen Jesus. Gott segne dich. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr, ich weiß das. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für Errettung, wir danken dir für Erlösung heute Abend. Halleluja. Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Komm, es ist alles bereit. Dies ist dein Erlösungstag, dies ist dein Errettungstag. Er wird alles neu machen. Halleluja. Da sind noch mehr, komm. Komm, es ist alles bereit. Jesus hat gesagt, niemand, der zu mir kommt, niemand, der kommt, werde ich hinausstoßen. Hab keine Angst vor Ablehnung. Er heißt dich herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu und ich heiße dich herzlich willkommen im Volk Gottes. Halleluja. Da sind noch mehr. Ich glaube, da sind noch mehr. Lass uns ein bisschen hier stehen bleiben. Der Teufel kämpft um deine Seele. Das ist mir schon klar. Da sind Mächte, die kämpfen um deine Seele. Die wollen nicht, dass du gerettet wirst. Die wollen nicht, dass du die Gabe des ewigen Lebens empfängst. Halleluja. Komm. Komm, das ist die Chance. Geh nicht so nach Hause, wie du hier hereingekommen bist. Komm. Komm und gib dein Leben Jesus. Lass dich erfüllen mit seiner Gnade. Lass dich erfüllen mit seiner Vergebung. Lass dich erfüllen mit seiner Befreiung. Lass dich erfüllen mit seiner Freude. mit seinem Frieden, mit der Gabe des ewigen Lebens. Halleluja. Wow. Das ist toll, dass ihr gekommen seid. Halleluja. Können welche vom Ministry-Team kommen? Vom Ministry-Team können welche mit nach vorne kommen? Ja. Lasst uns unsere Hände zum Gebet ausstrecken. Und lasst uns für unsere lieben Geschwister hier beten. Glaubt ihr, dass Jesus für euch gestorben ist? Ja. Wer das in seinem Herzen glaubt, sagt die Bibel, und mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet. So lasst uns gemeinsam unsere Augen schließen und lasst uns beten. Und ich möchte euch ganz besonders ermutigen, dass ihr mit mir betet, dass ihr mir nachbetet. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Lasst uns alle mitbeten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du hier bist, dass du heute Abend rettest, dass du mich errettest. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für die Vergebung der Sünden und Befreiung von jeder Macht der Finsternis. Ich gebe dir jetzt mein Leben und öffne dir mein Herz und bitte dich, vergib mir, wo ich gesündigt habe. Reinige mein Herz. Berühre mich mit deiner Liebe. Danke, dass ich mein Leben dir geben darf. Halleluja. Und Jesus, so wie du mir vergeben hast, so vergebe ich allen, die an mir schuldig geworden sind. Und erlasse ihnen alle Schuld. In dem Namen Jesus. Halleluja. Amen. Das ist so toll. Könntet ihr bitte darüber gehen und könntet ihr mit ihnen beten und könntet ihr sie versorgen? Ja? Könnt ihr ein bisschen an die Seite gehen? Gebt ihnen noch mal einen herzlichen Applaus. Danke, Jesus. Pastor Ernst, haben wir noch ein bisschen Zeit? Können wir das Bild von der Taube haben? Da war mal diese Taube, ja. Ja, nehmt einen Augenblick Platz. Die Taube ist ein Bild für den Heiligen Geist. Man sagt, dass in den Flügeln der Taube 9 Hauptfedern sind, auf jeder Seite. Das heißt, links oder rechts, wie du willst, die übernatürlichen Gaben des Geistes, 9 an der Zahl, rechts die Frucht des Geistes, drückt sich auch in 9-facher Art und Weise aus. Und als Jesus getauft wurde von Johannes, dem Täufer, im Wasser und als er wieder hochkam, kam die Kraft Gottes auf Jesus und eine Taube kam auf Jesus und blieb auf ihm. Diese Salbung Gottes, diese Bestätigung Gottes, es war die Taufe des Heiligen Geistes für Jesus, blieb auf ihn und von dem Moment an fing er vollmächtig mit seinem Dienst an. Als Noah in die Arche stieg, mit all den Tieren, Gott hatte Gericht angekündigt. Er hatte geworben, 100 Jahre hatte geworben. Die Menschen haben nicht gehört und dann endlich stieg Noah rechtschaffend erfunden vor Gott, mit seiner Familie in die Arche, die Tiere in die Arche. Und dann machte Gott die Tür zu. Gott öffnet Türen und Gott schließt die Türen. Und wenn Gott die Tür zumacht, kann sie niemand mehr öffnen. Heute Abend ist hier eine geöffnete Gnadentür für dich. Und er ging hinein und dann fing es an zu regnen und die Quellen und die Brunnen der Erde taten sich auf und das Menschengeschlecht wurde vernichtet. Und Noah hat überlebt in der Arche. Und als es sich dann endlich beruhigt hatte, das ganze Wetter, da öffnete Noah eine Tür, ein Fenster in seinem Schiff. Und er ließ einen Raben fliegen und der Rabe flog hin und her und hin und her und her und hin und fand keinen Landeplatz. Einige Tage später öffnete Noah wieder dieses Fenster und er ließ eine Taube fliegen. Und die Taube flog hin und her und fand keinen Landeplatz, kam wieder zurück. Einige Tage später öffnete Noah wieder das Fenster. Er ließ wieder eine Taube fliegen und die Taube flog hin und her und kam wieder zurück und hatte einen grünen Ast im Schnabel. Und Noah wusste, die Wasser sinken. Einige Tage später hat er das Fenster wieder aufgemacht. Er ließ wieder eine Taube fliegen und diese Taube kam nicht mehr wieder. Diese Taube fand einen Landeplatz. Die Taube fand einen Landeplatz bei Jesus. Die Taube blieb auf Jesus, nicht mal da, mal weg, mal gesalbt, mal nicht gesalbt, mal vollmächtig, mal nicht vollmächtig. Nein, 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 nein. Sie fand einen Landeplatz und sie blieb auf ihm. Und dann lesen wir, wie Jesus im Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, den Teufel überwand. Dann lesen wir, wie Jesus im Heiligen Geist aus der Wüste geführt wurde, nach Galiläa. Dort fing er an zu predigen. Dort hat er über seine Salbung gesprochen. Und dann lesen wir, wie der Heilige Geist ihn zu den Kranken geführt hat und wie der Heilige Geist anfing zu wirken. Und wir merken, auf einmal ist da ein Mann Gottes, der geführt vom Heiligen Geist wird. Und Römer 8 sagt uns, das sind die Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Was ist mein Punkt hier heute Abend? Wir haben Pfingsten. Wir suchen immer wieder neues Pfingsten, wir suchen immer wieder neues Pfingsten und wir suchen immer wieder neue Ausgießungen des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass diese Taube auf dir landet und bleibt. Es ist nicht mehr wie zu Zeiten der Arche Noah, hin und her und her und hin und findet keinen Landeplatz. Der Geist Gottes bleibt auf dir. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, ihr habt die Salbung empfangen und sie bleibt in euch. Halleluja. Sie bleibt in euch, sie bleibt in mir. Und nichts wird diese Salbung rauben können. Und im Johannes 14 lesen wir dasselbe. Spricht Jesus über den Heiligen Geist und er sagt, die Salbung bleibt in euch, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Halleluja. So, Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes. Aber Pfingsten ist dann die Ausrüstung zur Kraft, zum Dienst durch den Heiligen Geist. Und diese Salbung soll auf uns bleiben. Egal wie du dich fühlst, egal durch welche Turbulenzen du gehst, egal ob du gerade erfolgreich bist oder nicht, diese Salbung bleibt immer da. Ich liebe ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, ganz besonders 1. Johannes 4, wo es heißt, ihr lieben Kinder, ihr seid von Gott. Ich habe mal in der Schweiz gedient, im ICF. Und dann bin ich anschließend nach Hause geflogen. Ich war sehr müde, habe noch einige andere Dienste gehabt. Ich saß in meinem Flugzeug nach Deutschland in der Lufthansa. Neben mir sitzt eine richtige, schicke Sekretärin von irgendwo, von einer Konferenz kam die. Und dann starteten wir und dann kamen wir in Turbulenzen. Das Flugzeug fing ziemlich an zu rütteln und an zu schütteln. Und ich schlief ein. Ich war so müde, ich schlief ein. Und dann wachte ich irgendwann auf und da saß diese Frau, die saß neben mir, die hielt sich fest an den Griffen des Flugzeuges, vom Sitz, als wenn sie dadurch ihr Leben retten könnte. Und dann schaute sie mich panikartig an und sagte, Sie haben Nerven. Sie haben Nerven. Ich sage, wieso? Ich habe panische Angst, dass wir runterkommen mit dem Flugzeug auf eine unglaublich tragische Art und Weise, dass wir abstürzen und Sie schlafen ein. Können Sie mir verraten, wie Sie das machen, dass Sie so, aber auch absolut cool sind? Aber ich sage, bin ich cool, ich war nur müde. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich kann Sie auch beruhigen, wir werden nicht abstürzen, wir werden ganz sicher in Düsseldorf landen. Woher wollen Sie das denn wissen? Ich sagte ihr, ja, wissen Sie, ich komme von Gott. Da wäre sie fast aus dem Fenster gesprungen. Sagt sie, was? Ich sage, ich bin von Gott. Wieso denn das? Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und dass ich eine Beauftragung von Gott habe und dass er noch Dinge mit mir vorhat, die noch nicht eingetroffen sind und dass wir deswegen nicht abstürzen können. Da war die sowas von platt. Das muss ich erstmal verkraften. Ich sage, verkraften Sie das mal. Ihr merkt, da ist eine rote Linie drin die ganzen Tage. Ich bin nicht so ein Christ, der glaubt, dass das mal da ist und dann ist es mal wieder nicht da. Und wann ist es überhaupt da und was müssen wir dafür tun, um es zu bekommen? Und die Salbung des Heiligen Geistes ist immer in uns. Die Taube sucht diesen Landeplatz. Dieses Bild habe ich heute Nachmittag empfangen, als ich gebetet habe. Sie sucht diesen Landeplatz und er möchte bei dir bleiben. Er möchte auf dir bleiben. Er möchte dich nicht mehr verlassen. Und bitte verscheuche ihn auch nicht durch falsche Theologien und falsche Sichtweisen. Heiß ihn doch herzlich willkommen in deinem Leben. Der Heilige Geist ist nicht so eine Spooky-Spooky-Angelegenheit. Er ist nicht so eine magische Kraft. Er ist kein Nebel. Er ist auch keine Gänsehaut in der Anbetung. Der Heilige Geist ist eine Person. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist sehnt sich danach, mit dir eine wunderbare Beziehung zu pflegen und zu leben. Wir reden mit unserem Vater im Himmel, wir reden mit Jesus, unserem Freund, aber mit dem Heiligen Geist reden wir kaum. Dann geben wir so Kommandos, komm. Dabei ist er schon lange da. Ich singe solche Lieder ehrlich gesagt nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er möchte, der Heilige Geist möchte mit dir in eine wirkliche Liebesbeziehung fließen. Wenn du das Leben Jesu studierst, dann wirst du erleben, wie partnerschaftlich, freundschaftlich er mit dem Heiligen Geist umgegangen ist. Vielleicht kann ich dir morgen ein bisschen mehr davon erzählen, das würde heute Abend zu weit führen. Der Heilige Geist ist eine Person. Ich weiß noch, wie ich nach Brasilien eingeladen wurde. Von den Mennoniten. Eine sehr traditionelle Bewegung. Und sie machten sich Sorgen um ihre Jugend, denn ihre Jugend verkam. Und wollten mich einladen, ein bisschen Feuer zu machen dort in der Jugendkonferenz. So kamen da 1000 Jugendliche aus Paraguay, Uruguay und Brasilien. Sehr traditionelle Leute. Ich kam dann in diesen Gottesdienst, das war eine ganze Konferenz, den ersten Abend rein und wusste, hier musst du sehr feinfühlig sein. Du kannst hier nicht wie die Dampfwalze durch den Laden fahren. Du musst hier ganz unten anfangen. Du musst Basics legen. Und am nächsten Morgen kam ich wieder und da standen die Pastoren ganz aufgeregt, standen sie um mich herum. Wir haben eine Frage, Walter, ist das der Heilige Geist? Ich sagte, was habt ihr für ein Problem? Ja, gestern, als du gepredigt hast, sind 2 Leute umgefallen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Und ich sagte, wir können nach der Veranstaltung darüber reden. Und dann hatten wir eine wunderbare zweite Veranstaltung. Dann haben wir mit über 30 Pastoren und Leitern ein Treffen gehabt und haben über den Heiligen Geist gesprochen. Und das war so geprägt von Demut. Und dann sagte jemand, als er entdeckte, der Heilige Geist ist eine Person, dann sagte er, ich habe noch nie mit dem Heiligen Geist gesprochen, ich bin schon zig Jahre Christ. Ich habe noch nie mit dem Heiligen Geist gesprochen. Ich glaube, ich muss Buße tun. Ein anderer stand auf und sagte, ich glaube, wir müssen Buße tun für die Sünden unserer Väter und Vorväter, denn die haben uns das nicht gelehrt. Ich habe gesagt, ihr könnt Buße tun, worüber ihr Buße tun wollt. Und dann fingen die an zu beten und ich werde das Gebet dieses einen Mannes nicht vergessen. Wie ein kleiner Junge stand er auf, faltete seine Hände, wie die da so beten und betet, lieber guter Heiliger Geist, es tut mir so leid. Ich kenne dich so lange, aber ich habe nie mit dir gesprochen. Könntest du mein Leben übernehmen? Könntest du mein Leben erfüllen? Könntest du mich lehren? Könntest du mir zeigen, wie das geht, mit dir in einer guten Beziehung zu leben? Einer nach dem anderen fing an zu beten. Es war ein Moment der Herrlichkeit Gottes. Und dann fiel der Heilige Geist auf diese jungen Leute. Es war ein Gedicht, Heilungen, Bekehrungen, Geistestaufen. Und dann sind sie vor allen Dingen nach Uruguay gegangen und sind ein ganzes Jahr durch das Land Uruguay gezogen und haben überall gezündelt. Überall haben sie den Heiligen Geist mit hingebracht. Und er ist immer noch da. Er möchte auf dir bleiben. Er sucht heute Abend einen Landeplatz. Nicht, um sich wieder zu verabschieden nächste Woche, wenn die Konferenz vorbei ist. Er möchte bleiben. Wie heißt das auf Schweizerdeutsch, bleiben? Bliebe. Bliebe. Er möchte bliebe. Wollen wir aufstehen? Wollen wir das empfangen? Wer möchte das empfangen? Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mal unsere Augen schließen. Lass uns unsere Herzen öffnen, unsere Hände öffnen. Lass uns mal nicht so cool tun, lass uns einfach mal ganz demütig sein und lass uns unser Herz öffnen. Der Heilige Geist ist hier und er sucht jetzt einen Landeplatz. Und wir heißen dich herzlich willkommen, Geist Gottes. Und wir brauchen dich. Wir bekennen das, Heiliger Geist, dass wir dich brauchen. Zu oft warst du nur Besuch. Zu oft haben wir dich gedämpft. Zu oft haben wir dich betrübt. Zu oft haben wir Dinge in eigener Kraft unternommen. Zu oft haben wir dich missverstanden. Es tut uns leid. Und wir laden dich ein, in unser Leben zu kommen. Wir präsentieren dir unser Leben, dass du landen kannst und dass du bleiben kannst, sodass die Salbung uns nicht mehr verlässt. Halleluja. Halleluja. Er kommt jetzt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich binde im Namen Jesus jede Menschenfurcht, jede Furcht vor dem Übernatürlichen. Die völlige Liebe treibt alle Furcht aus, so wie Gott Liebe ist, wie der Vater im Himmel Liebe ist, wie Jesus Liebe ist, der Heilige Geist ist auch Liebe. Halleluja. Vielleicht kannst du mal mit ihm reden. Vielleicht kannst du ihm mal sagen, dass es dir leid tut, dass du nie mit ihm sprichst. Was auch immer da um dein Herz ist, das ist immer gut, wenn wir uns demütigen und wenn wir mit dem Geist Gottes reden. Du kannst ihn einladen, da wo du bist, kannst ihn einladen, da wo du bist. Keine lange Geschichte, einfach kurz. Halleluja. Manche spüren das nicht. Manche haben Manifestationen, manche haben das nicht. Das ist nicht das, was wir suchen. Wir suchen die Gegenwart Gottes. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich setze auch die Gaben des Geistes frei. Sprachengebet, Weisheit, Prophetie, Gabe der Geisterunterscheidung, die ganze Palette frei. Ich setze dich dafür frei in dem Namen Jesus. Die Gaben des Geistes sollen fließen. Das Leben des Geistes soll fließen. Es soll durchbrechen in deinem Leben und durch dein Leben. Halleluja. Heilungen. Befreiungen, es soll fließen, das Übernatürliche soll fließen, das Übernatürliche soll normal werden in deinem Leben, zur Ehre des Namens Jesus. Halleluja. Halleluja. Du kannst anfangen, in Sprachen zu beten, das ist immer ganz gut, damit preist du Gott. Lass uns mal einfach ein bisschen eine Zeit in Sprachen beten. Wenn du das nicht gemacht hast, jetzt kannst du es tun, du musst einfach nur deinen Mund öffnen. Und du betest nicht in Italienisch, du betest nicht in Französisch, du betest nicht in Schweizerdeutsch, noch nicht in Hochdeutsch, du betest einfach das, was da gerade kommt. Bete mal leidenschaftlich, ganz kräftig. Halleluja. Lass uns das mal mit erhobenen Händen tun, mit einem erhobenen Haupt, mit erhobenen Herzen. Lass uns nicht so introvertiert sein, lass uns einfach mal durchgehen hier. Halleluja. Und lass uns nicht so schnell wieder aufhören. Lass uns nicht nur den Motor anmachen, sondern lass uns richtig durchstarten, die Gänge einlegen. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Wir danken dir, dass du jetzt landest. Wir danken dir dafür, dass du jetzt die Gaben des Geistes freisetzt. Wir danken dir für Freude. Wir danken dir für Kraft.
Du bist unsere Kraftquelle und wir bekennen auch in unserem Leben, soll es nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch dich, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Und alle Werke des Fleisches werden zerstört, alle Werke der Finsternis werden zerstört. In dem Namen Jesus, Feuer, Feuer Gottes, falle auf uns herab. Halleluja. Hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf. Halleluja. Halleluja. Shabadabalabasam badabasham badabalakia. Ora badabalabasam badabashebelebelesikia. Koria basham badabalabasam badashia. Halleluja. 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 Sei willkommen, Geist Gottes. Lande, 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 lande. Er landet, er landet, er landet, er landet, er landet. Er landet, er treibt alle Furcht aus. Halleluja. Halleluja. Alle Blockaden zerbrechen. Alle Widerstände müssen weichen in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart. Mehr von deiner Gegenwart. Halleluja. Halleluja. Ströme sollen fließen. Ströme sollen fließen.